Tischgespräch bei Winklers zu Hause. Was, Papa, du bist dran mit der Predigt? Über was predigst du denn? Ja, über Wollen, Römer 7. Oh, das ist ja cool. Wollen mit Wolle, hast ja schon ein Thema. Ums Wollen geht es. Wollen, was willst du? Jetzt vielleicht gerade, deswegen, ich will, dass es nicht regnet. Dass wir den Gottesdienst weiter so toll feiern können. Ich will ein normales Leben führen. Weg mit diesen Maßnahmen und Einschränkungen, die es zurzeit gibt. Ich will endlich wieder normal in die Schule oder in den Kindergarten gehen. Ich will meinen Job behalten. Ich weiß nicht, ob ich Ende des Jahres noch diese Arbeitsstelle habe. Ich will einen schönen Urlaub haben. Vielleicht auch hier. Ich will endlich gesehen, geliebt, angenommen sein. Ich will geklärte Beziehungen haben. Was willst du? Was willst du? Etwas zu wollen ist gut. Das gehört zu unserem Leben. Wenn wir etwas wollen, dann ist das in der Regel ja immer gepaart mit Taten und mit Handlungen. Denn wir wollen ja unsere Vorstellungen, Wünsche und Ziele, unseren Willen umsetzen und in die Realität bringen. Und sicherlich hast du Erfahrungen gemacht, wenn du etwas willst, dann setzt das auch unglaubliche Kräfte frei. Du willst den Abschluss erreichen. Und es setzt Kräfte in dir frei, dass du die Nacht zum Tag machst und durchlernst. Mit Kaffee und Energy Drinks bist du gedopt und schaffst es. Und mancher denkt vielleicht auch von den Kindern, wow, ich will unbedingt, wenn wir vielleicht jetzt hier bleiben im Sommer und nicht wegfahren, ich brauche unbedingt einen Pool im Garten. Und was setzt das für Kräfte frei? Ja, innerhalb kürzester Zeit liegen die Preisrecherchen vor. Innerhalb kürzester Zeit ist schon alles geplant, wo er hinkommt. Kräfte werden freigesetzt und Finanzierungskonzepte. Ich trage auch was dazu bei. Ich werde abspülen, ich werde Unkraut jäten und wenn es sein muss, auch noch Rasen mähen. Kräfte werden freigesetzt, wenn wir etwas wollen. Und manchmal bringt das etwas wollen uns auch in Verlegenheit. Im Supermarkt unterwegs mit den Kindern. Und dann ist dieses Regal mit den schönen bunten Bonbons, mit den Gummibärchen, mit dem Schokoriegel, ohne den man einfach nicht mehr leben kann. Und das Kind bekommt auf einmal eine Schreiattacke, legt sich auf den Boden, weil du der Meinung bist, das ist jetzt vielleicht nicht so ideal, das gleich zu kaufen oder überhaupt zu kaufen. Und es bringt dich in Verlegenheit, denn die Schreiattacke ist so groß, dass die anderen um dich herum denken, da geschieht gerade eine Misshandlung im Supermarkt. Etwas zu wollen lässt auch manche einfach das Drumherum in Vergessenheit geraten. Vor kurzem habe ich eine Schlagzeile gesehen, da hat einer wirklich gedacht, okay, ich will das. Ich will mein Auto, wie diese Kiste ausfahren, was das hergibt. Und er hat dann auch noch da einen Videoclip gedreht, mit dem Ferrari mit 270 oder noch mehr über die Autobahn gebrettert. Ja, lässt sein Umfeld total vergessen. Was ist mit den anderen Verkehrsteilnehmern? Bin ich mir der Gefahr bewusst, die ich anderen auch dadurch aussetze? Etwas zu wollen, ein guter Partner, eine gute Partnerin oder gute Eltern zu sein, ein guter Sohn, eine gute Tochter, da kann zwischen der Absicht und den alltäglichen Handlungen ein unverständlicher Widerspruch liegen. Ein Zwiespalt, den wir nicht erklären können. Und wenn du etwas willst, ist es gut, wenn du die Möglichkeit des Scheiterns mit berücksichtigst. Was machst du dann, wenn du dein gut gemeintes Wollen nicht umsetzen kannst? Was machst du mit dir und wie gehst du dann damit um? Und an dieser Stelle steigen wir in den Römerbrief ein, Kapitel 7. Und wir hören die Verse 14 bis 25.
Das Gesetz ist von Gottes Geist bestimmt. Das wissen wir genau. Ich aber bin nur ein Mensch und der Herrschaft der Sünde ausgeliefert. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Bin ich mir aber bewusst, dass ich falsch handle, dann stimme ich Gottes Gesetz zu und erkenne an, dass es gut ist. Das aber bedeutet, nicht ich selbst tue das Böse, sondern die Sünde in mir wohnt, die in mir wohnt, treibt mich dazu. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar, nicht ich selbst bin es, der über mich bestimmt, sondern die immer wohnende Sünde. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. So befinde ich mich in einem Zwiespalt. Mit meinem Denken und Sehnen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, mit meinen Taten aber dem Gesetz der Sünde.
Dankeschön, Katja. Wow, Paulus scheint ja ziemlich fertig zu sein über das, was er in seinem Leben vorfindet, das, was er beobachtet. Das ist ja ein ziemlicher Zwiespalt zwischen dem Wollen und dem Tun, zwischen dem, das Gute will ich, aber das Böse tue ich. Vielleicht kennst du auch so einen Zwiespalt in deinem Lebensalltag. Das Ich, von dem Paulus hier schreibt, wer ist das eigentlich? Bist du das? Sind das alle Menschen? Ist es Adam, auf den er schon in den Kapitel vorher Bezug genommen hat? Ist es das Ich eines Christen oder eines Nichtchristen? Wenn es die Lebenswirklichkeit eines Christen ist, was ist dann mit all den Aussagen, die Paulus vorher schon über seine neue Identität, über unsere neue Identität in und durch Christus getroffen hat? Zu dem Ich in Römer 7 gibt es viele unterschiedliche Meinungen, viele unterschiedliche Auslegungsarten, Interpretationen. In der Vorbereitung habe ich mich da mit den Einzelnen ein bisschen beschäftigt und ich schließe mich der Meinung an, dass Paulus aus der Retroperspektive schreibt und einen Menschen aufzeigt, wie er ohne Christus ist. Er beschreibt ihn allerdings aus der Perspektive eines Menschen, der mit Christus lebt und mit der Erkenntnis, die er nur in und durch Christus haben kann. Die Erkenntnis, seine Einsicht, gibt er eben aus dem Stand, in Christus zu sein. Und das Handeln, was er beschreibt, ist eben ein Sein außerhalb von Jesus. Das heißt, es ist nicht die Beschreibung des Lebens eines Menschen, der sich zu Christus hingewendet hat. Es geht hier nicht um die Unterscheidung von einst und jetzt, sondern um die Unterscheidung von unserem Leben in Christus, unserem Sein in Christus, den in ihm Sein und der Trennung von Christus, um die Beziehung mit ihm. In Christus bin ich anders. So wie er es in Kapitel 6 schon beschrieben hat und dann auch weiter in Kapitel 8 beschreiben wird. Und an dieser Stelle ist es mir besonders wichtig, dass wir uns unsere neue Identität in Christus erneut ins Bewusstsein rufen. Wer sind wir in Christus? Wir sind durch den Glauben an Christus gerecht. Wir haben Frieden mit Gott. Wir leben als Versöhnte und nicht in der Feindschaft zu Gott. Nicht, was wir getan haben durch die Erfüllung, durch das Einhalten von Regeln, Gesetzen, Geboten, sondern das, was Christus für uns getan hat. Denn er schreibt Paulus, er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Er ist unsere Gerechtigkeit. Wir sind mit ihm gekreuzigt und auferstanden. Wir sind dem Gesetz und seinen Forderungen gestorben und leben mit Christus. Es hat einen Herrschaftswechsel gegeben. Wir sind von der Herrschaft der Sünde befreit und können jetzt befreit Gott dienen und das tun, was ihm gefällt. Der Glaube ist uns geschenkt und in keinster Weise irgendwie unser eigener Verdienst, wozu wir etwas beitragen können. Wir leben von der Gnade Gottes und nicht aufgrund des Einhaltens von Geboten. Da sind wir zum Scheitern verurteilt. Das schaffen wir nicht. Jedes Selbstvertrauen der Gerechtigkeit aufgrund eigener Leistung aufzubauen, zu erlangen, durch Halten von Regeln und Geboten, das soll in der Wurzel zerstört werden. Und das zeigt Paulus immer wieder auf. Unsere Identität ist, wir sind eine neue Schöpfung in Christus. Wir gehören ihm. Aber was ist da nun mit dem Gesetz, von dem er hier schreibt? Das Gesetz Gottes, seine Weisungen und Gebote, sie sind gut. Sie sind eine Gabe Gottes, sie haben ihren Ursprung in Gott. Gesetz, Gebot ist nicht gleich Sünde. Es soll zum Leben dienen. Und das zeigen verschiedene Verse in der Bibel auch auf. Da heißt es im Psalm 19, Vers 8, das Gesetz, die Weisungen Gottes des Herrn sind vollkommen und erquicken die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Das, was Paulus hier weiter ausführt, sagt er, die Sünde ist eigentlich diejenige, die Kraft, die das Gesetz missbraucht, die das Gesetz zum eigenen Zweck einsetzt und andere, den Menschen dadurch unter Druck setzt, ihm das vorhält, dass er schlecht ist, keine Perspektive hat und alles nicht schafft. In Vers 15 schreibt Paulus, ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht, aber das, was ich verabscheue, das tue ich. Seine Absicht, sein Wollen ist ganz auf das Gute gerichtet, auf die Vorgaben Gottes, seinen Willen zu tun. Aber dagegen ist das Tun von der Herrschaft der Sünde bestimmt. Die Sünde ist der Motor, sie treibt dazu an. Ja, sie tut es sogar. Aber sind wir dann aus dem Schneider? Werden wir dann nicht aus der Verantwortung entlassen? Das, was das falsche Tun bewirkt, bestimmt die Sünde, aber das falsche Handeln bleibt mein Tun. Ich will das Gute tun, das Böse verabscheue ich. Das tue ich. Das ist der Zwiespalt, das Dilemma. Ohne Christus bin ich dieser Mensch in diesem Zwiespalt. Er ist der Herrschaft der Sünde ausgeliefert. Und da kann man diesen Aufschrei verstehen, den Paulus sagt. Ich unglückseliger Mensch, ich elender Mensch. Wer wird mich aus diesem tödlichen Spiel, aus dieser tödlichen Gefangenschaft erretten? Und dennoch denke ich, dass wir auch so einen Zwiespalt erkennen zwischen diesem Wollen und Tun. Und dann wird auch deutlich, warum wir als Nachfolger Jesus selbst uns hier an dieser Stelle in Römer 7 finden können. Denn immer wieder dann, wenn ich mein Sein, meine Identität in Christus im Alltag aus den Augen verliere, meinen Blick nicht auf ihn lenke und so lebe, als wäre ich nicht in Christus, als hätte er nicht schon alles für mich getan, als wäre ich nicht von ihm geliebt, dann mache ich solche Erfahrungen. In der Anfechtung gehe ich von falschen Voraussetzungen aus. Ich sehe auf mich, als wäre Christi Leben, seine Liebe, sein Tod und seine Auferstehung nicht ausreichend für mich. Und da kommt es in meinem Alltag zu solch einem Zwiespalt zwischen dem Wollen und Tun. Denn wenn das alte Leben ohne Christus wieder Herrschaftsansprüche stellt, merken wir, dass die Sünde verführen will und uns zum Fall bringen will. Da kommt es zum Scheitern. Ich weiß nicht, ob du so ein Scheitern kennst. Morgens, wenn wir aufstehen, dann nehmen wir uns ja nicht vor, wow, heute möchte ich auf alle Fälle der ekligste Mensch auf der Welt sein. Glaube ich kaum, dass sich das jemand vornimmt. Da möchte ich ein guter Ehemann sein. Da möchte ich ein guter Vater sein. Ein verantwortungsvoller Mensch. Und dann erlebe ich, dass ein Wort, was meine Frau zu mir spricht, mich total aus den Angeln hebt und wieder Worte bei mir ergibt. Und dann lege ich noch eine Schippe drauf. Und das, was ich eigentlich will, das Gute, dass wir gut miteinander leben, hau ich durch meine Worte von jetzt auf gleich kaputt. Und ich stehe da und merke, es ist eigentlich wie ein Trümmerhaufen. Dicke Luft, Streit. Mensch, war das denn notwendig? Ach, eigentlich wollte ich es doch nicht. Ich wollte es doch nicht. Aber ich bin trotzdem gescheitert. Vielleicht kennst du sowas oder so Ähnliches. Ich kann wollen, was ich will. Aber da sollte ich auch das Scheitern einplanen und wissen, wie gehe ich damit um, wenn ich scheitere. Darf ich eigentlich als Christ scheitern oder muss ich perfekt sein? Wie gehe ich dann mit mir selbst um? Darf ich auch in einer Gemeinde scheitern? Dürfen wir auch hier in unserer Gemeinde scheitern? Ist die Gemeinde ein Ort, wo sich Menschen treffen, die gescheitert sind, die scheitern und auch scheitern werden? Was, wenn die Enttäuschung so groß ist und ich frustriert bin, wenn die Selbstanklage zur Höchstform aufläuft? Na, ich hab's doch gewusst, du schaffst das nicht. Wolltest du nicht nach Gottes Willen leben? Gott sei Dank, sagt Paulus, Gott sei Dank durch Jesus, der uns den Sieg gibt. Das hilft mir, eben immer wieder Christus zu begegnen, hinzugehen. Eben haben wir gesungen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich selbst schaffe es nicht. Ich bin immer wieder auf die Gnade und Barmherzigkeit Jesu angewiesen. Wer will mich erretten, fragt Paulus hier. Und das Wort, das er verwendet, kommt aus der Militärsprache und meint den Vorgang, dass ein Gefangener aus der Hand des Feindes herausgerissen wird. Und da ich mich selbst nicht retten kann, muss ich gerettet werden. Muss Christus mich aus dem Herrschaftsanspruch der Sünde herausreißen, dass er mich von diesem verknechtenden und am Leben hindernden, von dieser Macht wegzieht, rausreißt, loslässt. Wir alle leben von der Gnade Gottes, jeder von uns. Und wenn ich scheitere oder wenn jemand anders in der Gemeinde scheitert, dann wäre es fatal, wenn ein Aufgeben oder Rückzug aus der Gemeinschaft mit Christen und mit Christus stünde. Viel wichtiger ist, dass wir Christus suchen, seine Gnade in Anspruch nehmen und gemeinsam, sodass unsere Gemeinde ein Ort der Gnade ist, wo wir uns Gottes Barmherzigkeit, seine Vergebung und seine Gnade auch zusprechen und immer wieder uns hinführen und sie in Anspruch nehmen. Durch das, was Jesus für mich getan und mir geschenkt hat, muss ich dieses Ich aus Römer 7 nicht mehr leben. In und nach jeder Anfechtung oder auch nach jeder Niederlage kann und darf ich sagen, Dank sei Gott durch Christus unseren Herrn. Er hilft mir auf. Er ist mein Zufluchtsort, mein Helfer, mein Retter. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und bei allem Zwiespalt, in dem wir stehen, ist es wichtig, immer wieder uns daran zu erinnern, welche Identität wir in Christus haben. Und wir dürfen da nicht bei Römer 7,25 aufhören, sondern müssen weiterlesen. Römer 8,1, die Zusage, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und da freue ich mich schon auf die Predigt von Guido nächsten Sonntag, denn er wird über Römer 8 predigen. Zum Thema Geist. Wenn wir diesen Zwiespalt erleben zwischen dem Wollen und Tun, dass das eben auseinanderklafft, lasst uns immer wieder die Gnade Gottes in Anspruch nehmen. Auch jetzt in der Anbetungszeit, dass wir uns Zeit nehmen, Gott zu begegnen und auch, wo wir diesen Zuspruch brauchen, den Zuspruch durch jemand anders, der für Gebet bereitsteht, in Anspruch nehmen. Amen.